Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Jazzheads. Ich bin David Molina. In der heutigen Folge geht es um den Bebop, einer der bedeutendsten Entwicklungen in der Geschichte des Jazz. Bebop war mehr als nur eine neue Stilrichtung. Er war eine künstlerische Gegenbewegung zum Swing, die den Jazz radikal veränderte. Weg von der tanzbaren Unterhaltungsmusik hin zu einer komplexen und intellektuellen Kunstform. In dieser Episode schauen wir uns die Ursprünge des Bebop an, werfen einen Blick auf die Musiker, die ihn geprägt haben und analysieren, was diesen Stil harmonisch und rhythmisch so besonders macht. Natürlich gibt es auch praktische Beispiele, damit ihr den Bebop nicht nur versteht, sondern ihn auch anwenden könnt. Bebop entstand in den frühen 1940er Jahren, in einer Zeit großer gesellschaftlicher Umwälzungen. Die Welt war damals im Krieg und in den USA begannen Afroamerikaner stärker für ihre Rechte zu kämpfen. Der Swing, die dominierende Jazzrichtung jener Zeit, war sehr populär und kommerziell erfolgreich, jedoch meistens in den Händen der weißen Industrie. Um den Jazz wieder in die Räume Afroamerikaner zurückzuerobern, entwickelte sich in Harlem, New York City, eine Szene, die den Jazz neu definieren wollte. Musiker wie Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk und Kenny Clarke trafen sich in kleinen Clubs wie Minton's Playhouse und Monroe's Uptown House. Dort experimentierten sie mit neuen musikalischen Ideen, die schnell als Bebop bekannt wurden. Im Gegensatz zum Swing, der stark auf Melodie und Tanzbarkeit ausgerichtet war, setzte der Bebop auf schnelle Tempi, komplexe Harmonien und virtuose Soli. Bebop war Musik für Musiker, anspruchsvoll, intellektuell und zutiefst persönlich. Kommen wir zur Improvisation und die musikalischen Merkmale des Bebop, also der Harmonie, der Lines, Passing Chords und Optionstöne. Wie ihr wisst, geht es bei der Improvisation darum, im jeweiligen Moment interaktiv zu komponieren. Die Improvisationsregeln im Jazz sind zwar flexibel, dennoch geht es darum, die Harmonie in den improvisierten Phrasen wiederzugeben. Grob gesagt funktioniert das, indem man die Kerntöne der Akkorde in einer musikalisch sinnvollen Phrase spielt. Während der Swing verhältnismäßig wenige Harmonien hatte, wurde der Bebop mit zusätzlichen Kadenzen erweitert. Das führte dazu, dass die Musiker bei der Improvisation mehr Möglichkeiten hatten, sich auszutoben. Denn wenn man Kadenzen mit mehr Akkorden ergänzt und dabei die Akkordtöne spielen möchte, um die spannenden neuen Akkorde wiederzugeben, musste man in der gleichen Zeit, in der man über einfache 5-1-Kadenz improvisiert, plötzlich statt zwei Akkorde teilweise vier Akkorde wiedergeben. Und das machte den Bebop komplexer und harmonisch anspruchsvoll. Die improvisierten Linien wurden durch die clevere Umspielung von Akkordtönen kleinteilig, aber auch teilweise unruhig und sehr geladen. Schauen wir uns das in der Praxis an. Bleiben wir bei der Erweiterung der Kadenzen durch Passing Chords bzw. Zwischenakkorde. Wie gesagt, wurden im Bebop die bisher einfachen 5-1 bzw. 2-5-1 Kadenzen mit sogenannten Passing Chords erweitert. Diese Durchgangsakkorde brachten mehr Bewegung zwischen zwei Akkorden und ermöglichten sogar fließende Übergänge zwischen fremde Tonarten. Also zum Beispiel in einer typischen 2-5-1-Verbindung in C-Dur, nämlich D-Moll 7, G7, C-Major 7, könnten folgende Passing Chords hinzugefügt werden. D-Moll 7, Ass7, G7, F7, C-Major 7. Die eingeschobenen chromatischen Dominantakkorde sind sogenannte Tritonus-Substitute, also Klänge, die mit den eigentlichen Dominanten austauschbar sind, da die Kerntöne Terz und Septime in beiden Dominanten umgekehrt vorhanden sind. Also im Fall von G7 und D7 kann man gut sehen, wie es funktioniert. G7 hat H als Terz und F als Septime. D7 hat dafür Cess, was ja in harmonisch H bedeutet, als Septime und F als Terz, Wenn man also einen G7 greift und im Bass statt einem G ein Des spielt, hat man dieselbe dominantische Funktion mit jeweils umgekehrten Leittönen. Zum Thema Tritonussubstitution wird es eine separate Folge geben. Wenn man jetzt beide Kadenzen vergleicht, hört man, dass während die einfache 2-5-1-Verbindung aus drei Akkorden besteht, die durch Passing Chords erweiterte 2-5-1-Verbindung aus fünf Akkorden besteht. Wenn ich jetzt die Harmonie der erweiterten Kadenz in einer Phrase wiedergeben möchte, muss ich die Akkordtöne spielen, was mich dazu zwingt, mehr Töne in meiner Phrase zu spielen. Hier die gewöhnliche Phrase. Und hier die erweiterte Phrase. Weiter geht es mit der Umspielung von Akkordtönen. Die nächste charakteristische Spielweise des Bebop, die ich vorstellen möchte, ist die Umspielung von Akkord- bzw. Zieltönen. Hier geht es darum, Zieltöne, also Töne, in der die Phrase endet, zu umspielen. Das kann man diatonisch, also mit tonleitereigenen Tönen machen, oder mit chromatischen Tönen, also in Halbtonschritten. Man kann auch eine ganze Phrase aus Umspielungen machen, in der man alle Akkordtöne Weiter geht es mit Optionstönen. Eine weitere Revolution lag in der Art, wie Akkorde erweitert wurden. Musiker fügten den bestehenden Akkorden zusätzliche Farben und Spannungen hinzu. Die sogenannten Optionstöne, über die wir in einer vorigen Episode gesprochen haben. Diese Optionstöne wurden gezielt verwendet, um die Kadenzen abwechslungsreicher und auffälliger zu gestalten. Optionstöne sind die Erweiterung eines Vierklangs. Wie ihr wisst, besteht ein Akkord aus übereinander geschichteten Terzen. Ass Major 7 besteht aus Ass, C, S und G. Wenn man die Terzen weiterführt, geben sich die Optionstöne B-Flat, das ist die 9, Des, die 11 und F, die 13. Der Optionston 11 kommt in seiner reinen Form nur bei Moll- oder Sus-Akkorden vor. Bei Dur ist er eine sogenannte Avoid Note, also eine zu vermeidende Note, da sie den Klang eines Durklangs destabilisiert. Bei Moll erzeugt die 11 eine schöne, offene Farbe. Ebenso offen klingt die 11 bei einem Sus-Akkord. Bei Dur- oder Dominantakkorden kommt die 11 meistens als alterierte Form vor und klingt besonders hell. Und bei alteriert meine ich, sie wird durch einen Halbton erhöht zu Kreuz 11. Beim Dominantakkord klingt die Kreuz 11 streng und macht den Dominantklang schärfer. Je nach Akkord und Modus ergibt die Weiterführung von Terzen also unterschiedliche Optionstöne. Optionstöne können sich aber auch aus einer Skala ergeben. Während bei der mixolydischen Skala von G7 die Optionstöne 9, also das A, und 13, das E, vorkommen, werden bei der alterierten Skala alle möglichen Optionstöne alteriert, nämlich die B9, die Kreuz 9, die Kreuz 11 und die B13. Bezieht man das Prinzip auf einer typischen 2-5-1-Verbindung wie D-Moll 7, G7 alteriert und C-Major Kreuz 11, kommen diese Konzepte besonders zur Geltung. Über D-Moll 7 mit der dorischen Skala können die Optionstöne 9, E, 11, G und 13, H betont werden. Über G7 mit der alterierten Skala wird durch die Alteration aller Optionstöne maximale Spannung erzeugt. Wie schon gesagt, G7 mit der B9, Kreuz 9, Kreuz 11 und B13. Bei der Auflösung nach C Major 7, Kreuz 11 mit der lydischen Skala können die 9, das D, die Kreuz 11, das Fis und die 13, das A von C Major 7 hervorgehoben werden. Weiter geht es mit typischen Bebop-Lines. Eine weitere typische Art der Bebop-Improvisation besteht aus Bebop-Lines über Akkordketten. 2-5-1-Ketten sind Ketten aus 2-5-1-Kadenzen, die aneinandergereiht werden. Indem man alle vorigen Prinzipien anwendet, nämlich die Umspielung von Akkordtönen, die Erweiterung von Kadenzen durch Zwischenakkorde und die harmonische Ergänzung von Optionstönen, entstehen typische Bebop-Lines. Ein sehr berühmtes Beispiel, in dem Akkordketten vorkommen, ist der Standard Confirmation von Charlie Parker. Wenn man hier Phrasen bildet, die aus einer Mischung aus Arpeggien, Skalen und Umspielungen von Akkordtönen bestehen, bedient man sich der typischen Bebop-Sprache. Natürlich wäre der Bebop ohne seine genialen Köpfe nicht denkbar gewesen. Hier einige der wichtigsten Namen. Charlie Parker oder auch als Bird bekannt. Der Altsaxophonist gilt als der Vater des Bebop. Sein technisches Können und seine melodische Kreativität sind bis heute unerreicht. Stücke wie Confirmation und Scrapple from the Apple zeigen seine Meisterschaft. Dizzy Gillespie, der Trompeter, brachte nicht nur technische Virtuosität, sondern auch Humor und Energie in den Bebop. Er war auch ein bedeutender Arrangeur und brachte afrokubanische Rhythmen in den Jazz. Thelonious Monk. Sein Klavierspiel und seine Kompositionen waren einzigartig. Stücke wie Round Midnight und Epistrophe sind harmonische Meisterwerke. Kenny Clarke und Max Roach. Diese Drummer veränderten die Rolle des Schlagzeugs im Jazz. Sie machten es zu einem vollwertigen Soloinstrument. Der Bebop war der Beginn des modernen Jazz. Er legte den Grundstein für alle nachfolgenden Stile, vom Cool Jazz bis zum Free Jazz. Doch er war mehr als nur eine musikalische Bewegung. Er war ein Ausdruck von Individualität und künstlerischer Freiheit. Bis heute ist Bebop eine Herausforderung und Inspiration für Musiker auf der ganzen Welt. Wer diesen Stil beherrscht, kann aus einem reichen harmonischen Repertoire auch für andere Stile schöpfen. Das war unser Blick auf den Bebop, seine Ursprünge, Merkmale und Meister. Ich hoffe, ihr habt heute eine Menge gelernt und fühlt euch inspiriert, selbst ein paar Bebop-Linien zu üben. Wenn ihr tiefer in das Thema einsteigen möchtet, schaut gerne auf unserer Website vorbei, www.global-jazz-academy.com. Dort findet ihr Kurse zu Bebop, Improvisation und viel mehr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode von Jazzheads.